Hallo und herzlich willkommen, liebe Franchisegeber und Franchise-Manager, zu einer neuen Episode hier im Franchise-Universum-Podcast und heute mit dem zweiten Teil meines Gesprächs mit Jakob Hartmann von Marta über ihren Rekrutierungsprozess. Wir sind bisher gestartet mit den Rekrutierungs- und Marketingkanälen, die Kontaktaufnahme nach einem Lead-Eingang, das Erstgespräch und das Zweitgespräch, nachdem die Verschwiegenheitserklärung unterschrieben wurde, als für mich kleines Highlight, das mir in Erinnerung geblieben ist. Und solltet ihr den ersten Teil nicht gehört haben, dann möchte ich euch diesen als Einstieg empfehlen. Das ist die Episode 269 hier im Franchise-Universum Podcast. Denn an dieser Stelle, jetzt hier und heute, steigen wir nun mitten im laufenden und lediglich nachträglich zweigeteilten Gespräch ein. Also wir stürzen uns mitten rein ins Geschehen und schauen uns an, wie Marta den hinteren Teil seines Rekrutierungsprozesses bis zum Vertragsabschluss organisiert hat. Dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum Podcast für euch in den Systemzentralen. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch, die passenden Menschen zu finden und von euch zu überzeugen, um sie dann zu erfolgreichen und, das ist mir wichtig, zufriedenen Franchise-Partnern zu machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls.
Dann lass uns mal weitergehen. Das VIP-Gespräch, so taufe ich es jetzt mal, nach der Geheimhaltungserklärung, das ist erfüllt und ihr sprecht am Ende, okay, wir können uns das vorstellen, beide Seiten, wie machen wir weiter? Was ist der nächste Termin, den ihr vereinbart?
Nach dem Termin erfragen wir auch wieder eine Tendenz, also auch zwischenzeitlich in dem Termin, wenn es um das Tätigkeitsfeld geht, wenn es um die Kriterien geht, erfragen wir immer mal wieder eine Tendenz, um auch immer mal wieder ein Ja von dem Kandidaten zu kriegen. Das ist auch ganz wichtig, um dann letztendlich am Ende des Gesprächs ein paar Ja's gesammelt zu haben, womit man dann eben auch weitermachen kann. Wir buchen dann wiederum einen Termin. Das ist dann unser sogenanntes Entscheidungsgespräch. Das ist mit Absicht eben auch so tituliert, weil wir nicht zwingend eine Vertragsunterschrift in diesem Gespräch brauchen, sondern wir brauchen eine Entscheidung, können wir mit dir rechnen oder nicht. In dieser Phase zwischen dem Zweitgespräch und dem Drittgespräch, also eben dem Entscheidungsgespräch, beschäftigt sich der Kandidat dann mit den Verträgen. Das heißt, nach dem Zweitgespräch versenden wir unsere Verträge. Das ist eben vorvertragliche Aufklärung, das ist unser Franchise-Vertrag, Datenschutzvertrag und eben alle Anhänge und Dokumente, die eben noch dazugehören. Damit kann sich der Kandidat dann erstmal auseinandersetzen. Ist auch wieder ein einstündiges Gespräch. Das dritte Gespräch nutzt dann den ersten Teil eher dafür, Fragen zu beantworten, wenn noch welche da sind, oder vielleicht nochmal konkreter darauf einzugehen. Wie sieht es mit der Region aus? Können wir da vielleicht noch Änderungen vornehmen? Normalerweise kommen da nicht mehr so viele Fragen, weil vieles auch im zweiten Gespräch schon geklärt wurde und der Vertrag letztendlich das Ganze nochmal im rechtlichen Kontext erläutert und die vorvertragliche Aufklärung nochmal die Zahlen darstellt, die letztendlich in dem Zweitgespräch auch schon tiefgründiger dann erläutert wurden. Und der zweite Teil ist dann eher, um die nächsten Schritte zu planen, wenn der Kandidat dann letztendlich sagt, ich kann mir das vorstellen, ja, dann einen Zeitpunkt für die Vertragsunterschrift festzulegen. Was auch meiner Meinung nach ein ganz wichtiger Punkt ist, wir planen schon das Onboarding in diesem Termin. Das heißt, wir legen einen potenziellen Startzeitpunkt fest und wir laden den Kandidaten dann auch schon zu einem Termin ein für das Onboarding. Da haben wir immer feste Zeitpunkte und da wird es dann schon relativ konkret.
Was auch super ist, weil das ist für ihn Leuchtturm, ne? Oder Nordstern. Wie du sagst, es wird konkret, auch glaube ich, ein sehr cleverer Kniff an der Stelle, dass damit auch das Commitment nochmal abzuklopfen, wenn es so konkret wird, dass er spürt, jetzt wird's ernst, dass er aber gleichzeitig auch auf ein Ziel hinlaufen kann. Spannend. Vor allem spannend, weil, wenn ich dich richtig verstehe, hat man sich in all diesen Gesprächen bislang noch nicht physisch getroffen und die Hände geschüttelt und mal in echt in die Augen geschaut. Ne? Es ist alles telefon und digital.
Genau, es ist alles telefonisch und digital und das ist auch passt für uns auch so und für die meisten Franchise-Kandidaten passt es auch. Die meisten sind sowieso in einem Bereich unterwegs, wo das mittlerweile gang und gäbe ist. Sonst hätten sie sich, glaube ich, auch nicht gemeldet. Dadurch, dass wir ein sehr digitales Konzept sind, ist das ist es für die meisten relativ normal. Und der erste Kontakt, also wenn man sich wirklich das erste Mal die Hand schüttelt, ist dann bei unserem Onboarding-Termin, der dann relativ zeitnah, aber auch nach der Vertragsunterschrift dann schon stattfindet.
Okay, also nach dem Entscheidungsgespräch kommt die Vertragsunterschrift und dann erst das Onboarding, wo man sich trifft.
Genau.
Und die Unterschrift, wie wird die geleistet? Auch im Gespräch noch oder zugeschickt und hin und her gesendet ohne direkten Kontakt?
Genau, also wir machen das per Online-Signatur. Das heißt, der Franchise-Kandidat kriegt eben diese ganzen Verträge in einem Online-Signatur-Tool und kann das dann ganz in Ruhe unterschreiben. Da ist natürlich kein Druck, jetzt in dem Gespräch den Vertrag zu unterschreiben. Das haben wir auch probiert. Das ist eben teilweise eine fragwürdige Technik, würde ich sagen. Teilweise kann es auch zum Erfolg führen. Ich habe eher negative Erfahrungen damit gesammelt, dass viele dann abblocken und sich eben nochmal diese Fragen, die dann eben auch in dem Gespräch geklärt wurden, nochmal durch den Kopf gehen lassen. Es kann aber auch sein, das gibt's auch häufig, dass der Kandidat nochmal um ein viertes Gespräch dann bittet. Und das machen wir dann auch, wenn es da nochmal was zu erläutern gibt. Wie ich eben schon sagte, ganz bewusst ist dieses Gespräch als Entscheidungsgespräch tituliert. Vielleicht will er den Vertrag auch nochmal prüfen lassen, das gibt's natürlich auch. Da geben wir natürlich auch die Möglichkeit. Und wenn das alles passiert ist, dann kann eben die Online-Signatur dann erfolgen.
Das Thema der Online-Signatur überspringe ich jetzt mal inhaltlich. An der Stelle vielleicht sei verwiesen auf eine Podcast-Episode im Franchise-Universum-Podcast mit Andreas Düvel. Wir haben da recht intensiv drüber gesprochen, welche Fallstricke man während der Online-Signatur und durch eine Online-Signatur vermeiden kann. Also Stichwort Vertragsänderung und Co. und auch Aufwandsreduktion, zum Beispiel für den Geschäftsführer, wenn er hinterher das Dokument nochmal für sich durchgeht und so weiter. Sei verwiesen auf die andere Podcast-Episode, nennen wir in den Shownotes. Wir gehen mit dir dann mal weiter. Wir haben die Unterschrift gekriegt. Ja, im Grunde Ziel erreicht, Partner gewonnen. Bevor wir aufs Onboarding gehen, würde ich mich da noch vielleicht so grob die Quoten interessieren. Also wir haben Pi mal Daumen 50, die vorne reinpurzeln pro Woche, haben wir festgestellt. Und was sind so die wichtigsten Meilensteine, wo ihr Quoten für euch erfasst? Und das, was du nennen darfst oder magst als Quote, darfst du gerne auch nennen.
Also ich würde jetzt mal nicht auf die Quoten an sich im Detail eingehen. Das ist von Kanal zu Kanal unterschiedlich. Die Kanäle, die für großes Volumen sorgen, Performance-Kanäle etc., die haben eine geringere Abschlussquote in der Regel oder geringere Quoten. Wir haben beispielsweise auch ganz normale Jobanzeigen für das Thema Franchise-Partner gepostet. Und darüber kommen auch teilweise Bewerbungen rein, die mit deutlich höheren Abschlussquoten, aber da ist einfach das Volumen nicht so groß. Das heißt, es unterscheidet sich erstmal von Kanal zu Kanal sehr stark. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist. Meine Recherche hat so ein bisschen ergeben, aber es ist auch von Franchise-System zu System unterschiedlich, dass man häufig so mit 2% Abschlussquote ungefähr zur Vertragsunterschrift unterwegs ist. Da liegen wir deutlich drüber. Das kann aber auch daran liegen, dass wir letztendlich, wie du eingangs gesagt hast, ein System sind, was geringere Einstiegshürden hat und auch ein geringeres Invest letztendlich erfordert.
Vielleicht um Zahlen zu nennen, also ihr seid gestartet Anfang des Jahres 2024 mit circa 10 Partnern, hattet bis Mitte des Jahres, hast du mir im Vorgespräch erzählt, um die 20, habt viel experimentiert, das hört man jetzt auch raus, wenn du so beschreibst, was ihr da jetzt heute tut, dass das ein Weg war, um dorthin zu kommen, und seid dann geendet in 2024 mit 40 gewonnenen Partnern in dem Jahr, ne?
Genau.
Wohlgemerkt, also andere Franchise-Geber werden jetzt wahrscheinlich teilweise große Augen kriegen und sagen, wow, 40 Franchise-Partner neu gewonnen und an den Markt gebracht, das ist eine große Hausnummer. Es ist halt nochmal angemerkt, es ist etwas niedrigschwelliger, als wenn ich ein dickes Fitnessstudio, Restaurant oder was auch immer aufmache, wo es allein die finanziellen Hürden sehr hoch sind, aber natürlich auch die organisatorischen Hürden sehr hoch. Wobei Pflegebereich, organisatorische Hürden, da sehe ich die Bürokratie, würde ich jetzt mal vermuten, die muss man dann auch gewuppt kriegen, aber da könnt ihr wahrscheinlich mit eurer Anleitung sehr gut Hilfestellung bieten, wahrscheinlich im Onboarding dann.
Genau. Also die Schulungen sind recht umfangreich. Als ich selbst in die Pflegebranche gekommen bin, musste ich mich auch erstmal mit dem Thema auseinandersetzen und hätte nie gedacht, dass es wirklich so komplex ist, wie es tatsächlich ist. Und deswegen bin ich da ganz froh, dass ich mich da jetzt so gut auskenne. Aber es ist natürlich für jeden Franchise-Kandidaten, für jeden Partner, der letztendlich mit uns startet, dann auch eine Herausforderung. Und wir bieten erstmal einen Kurs an, der mit einem externen Institut stattfindet, den wir, also der Teil eben der Eintrittsgebühr ist, den wir finanzieren, der aber letztendlich ein Zertifikat nach sich zieht, zu einem Fachberater, und womit wir dann letztendlich auch auf der Seite, auf der Landingpage des jeweiligen Franchise-Partners dann auch werben können. So mal ein schöner Nebeneffekt, neben dem ganzen Wissen, was man vermittelt kriegt, da ist es hauptsächlich der Hintergrund, dass wir möchten, dass der Franchise-Partner eben mit den Familien, die sich eben schon sehr stark mit dem Thema Pflege auseinandergesetzt haben, dann auch auf Augenhöhe kommunizieren kann. Das könnte man, glaube ich, nicht, wenn man diese Schulung nicht gemacht hätte.
Und gleichzeitig müsst ihr nicht alles selber machen, ne? Da kann es Experten geben, die sich darauf spezialisiert haben, und ihr könnt es einfach als, ja, als Komponente benutzen.
Richtig, genau. Und das ist eine Online-Schulung, die findet vor dem Onboarding vor Ort statt. Dann haben wir noch eine Online-Schulung von uns, die wir entwickelt haben, die wir zur Verfügung stellen. Die fokussiert sich dann eher auf Marta-spezifische Themen, die 24-Stunden-Betreuung. Wie funktioniert das eigentlich? Wie funktioniert der Markt? Was sind die größten Player? Wie fragmentiert ist der? Aber dann auch die speziellere Schulung oder spezielleren Schulungsinhalte, die auf die Systeme abzielen. Wie gehe ich damit um? Wie bediene ich die eigentlich? Weil das ist ja natürlich auch ein Thema, was viele umtreibt, und wo wir auch im Rekrutierungsprozess, um das vielleicht nochmal dazu zu sagen, digitales Produkt, da muss man sich natürlich auch wohl damit fühlen, mit verschiedenen digitalen Systemen zu arbeiten. Das ist auch ein Punkt, den wir abklopfen. Und ist eben aber auch Teil der Schulung. Also wenn man da noch nicht ganz so fit ist, dann kann man sich da auch über die Schulung nochmal fit machen. Wenn dieser Grundstein gesetzt ist und der Partner sich damit auseinandergesetzt hat, diese Schulung erfolgreich abgeschlossen hat, dann findet das Onboarding vor Ort statt, und das hat dann einen sehr praktischen Bezug. Wir hören in Telefonate rein, die dann tatsächlich so stattfinden. Wir gehen Rollenspiele durch mit den Franchise-Partnern, besprechen nochmal verschiedene Vertriebstaktiken, oder Techniken, die man in diesem Bereich gut einsetzen kann, erklären nochmal die Struktur, wie das Lead-Handling funktioniert, und diese ganzen Themen.
Dass man da einfach als Partner, als Unternehmer eine gute Arbeit leisten kann in eurer Branche, in der Tätigkeit, die ihm dann halt zufällt, letztlich, ne?
Genau.
Irgendwelche franchise-spezifischen Infos, die da noch fließen, Learnings oder irgendwas, was der Partner von euch lernt, was ihn auf seine Rolle als Franchise-Partner vorbereitet? Jetzt abseits des, wie agiere ich mit dem Endkunden und so weiter, ne? Das ist euer branchenspezifisches Wissen, was da ausgebildet wird. Gibt es noch franchise-spezifisches Wissen, was transportiert wird?
Ja, also das sind die Inhalte des Franchise-Handbuchs am Ende, die auch dazugehören, eben sich darauf vorzubereiten. Und das sind letztendlich Themen, wie sind die Verhaltensregeln als Franchise-Nehmer, wie kann ich in den Austausch gehen mit anderen Partnern, wie grenzen wir uns aber auch gegenseitig ab, was unsere Tätigkeit angeht. Und ich sag mal allgemein, so ein Verhaltenskodex und so eine Etikette, die ist dann Teil des Franchise-Handbuchs, wo wir tatsächlich nicht speziell darauf eingehen. Aktuell sind Inhalte wie Unternehmensgründung oder ähnliches. Da sammeln wir gerade noch und gucken, dass wir da Tipps geben können, aber das ist kein strukturierter Teil unseres Systems. Ne? Viele fragen uns nach Versicherungen, welche Betriebshaftpflicht kann ich beispielsweise abschließen. Da geben wir dann gerne auch Auskunft zu, aber das sind dann eher so die praktischen Aspekte der Gründung.
Ja, da könnte ja wiederum AVGS, also die Coaching-Gutscheine der Agentur für Arbeit, bei einem Teil der Kandidaten könnte ja auch wieder ganz gut greifen, ne? Dass ihr das wie eine Komponente benutzen könnt. Ganz interessant, wir sprachen ja eingangs darüber. Du sagtest mir im Vorgespräch, dass ihr auch klare Exit-Strategien für Partner habt. Das finde ich einen sehr interessanten Aspekt. Und zwar Exit-Strategien nicht nur irgendwie nach 15, 20 Jahren, ich gehe in den Ruhestand, sondern auch für diejenigen, die hochmotiviert gestartet sind und dann schon möglicherweise auch recht zügig merken, oh, das kriege ich nicht ganz so gehandelt. Zum Beispiel nebenberuflich das Ganze aufzugleisen, neben Familie und Hauptberuf und so weiter. Sozusagen die Rückseite der Medaille, der niedrigen Eintrittsschwelle, die ihr habt, die würde sich auswirken bei euch und ihr lauft Gefahr. Und du hast schon angedeutet, ihr habt auch die entsprechenden Erfahrungen gemacht durchaus im letzten Jahr, dass das in dem Erfolg der Franchise-Partner, im langfristigen Erfolg der Franchise-Partner sich sehr unterschiedlich auswirken kann. Von einigen gut dastehenden, erfolgreichen Partnern und andere, die halt zum Beispiel auch aussteigen. Welche Learnings habt ihr gemacht und welche Rückschlüsse habt ihr daraus gezogen? Zum Beispiel Stichwort Exit-Strategie.
Also speziell im Bezug auf die Exit-Strategien, war tatsächlich ein großer Punkt, weil wir natürlich gesagt haben, wir sind hier in der Gründungsphase von einem Franchise-System und wir wissen jetzt nicht alles immer zu 100%, was gut funktioniert, was vielleicht auch nicht so gut funktioniert, und wollen eben auch die Möglichkeit bieten, dass man aus diesem System wieder aussteigen kann. Das heißt, wir haben jetzt mit den Partnern, die wir letztes Jahr onboardet haben, denen haben wir die Möglichkeit gegeben, dass sie den Vertrag auch wieder regulär kündigen können, ordentlich kündigen können, auch innerhalb der Vertragslaufzeit, die beträgt bei uns 3 Jahre, und so eben eine Möglichkeit haben, zwar von einem jungen System zu profitieren, wo wir auch sagen, hier hast du Wachstumspotenzial, hier bist du am Aufbau des Systems auch beteiligt. Aber wenn es für dich nicht funktioniert, dann hast du auch eine Möglichkeit, eben wieder auszusteigen und musst nicht diese 3 Jahre Vertragslaufzeit dann in dem Franchise-Vertrag bleiben. Es war eine Möglichkeit, die manche Partner dann genutzt haben. Eine andere Möglichkeit ist natürlich über einen Aufhebungsvertrag, wo wir dann sehr kulant waren. Mittlerweile muss man allerdings sagen, haben wir unser Erfolgsrezept gefunden. Da gibt es dann eben auch deutlich strengere Kriterien. Und wenn wir eben sehen, die Anforderungen, die wir kommuniziert haben, die werden nicht erfüllt, und jemand investiert eben nicht die Zeit oder investiert eben nicht das, was wir als Kriterium ansetzen in dieses System, dann bieten wir auch keine reguläre Exit-Strategie an, die dann genutzt werden kann. Das ist dann immer ein zweiseitiges Thema.
Ja, kann ich gut nachvollziehen, ne? Weil entweder ist das Commitment, also wenn es zu leicht nach hinten raus wirkt, auch jederzeit wieder aufhören zu können, so nach dem Motto, du hast ein monatliches Kündigungsrecht und dann ist wie in der Probezeit, ist alles vorbei, dann lauft ihr da auch Gefahr, dass das zu leicht die Karte gezogen wird und dass ihr nicht so richtig in die dauerhafte, nachhaltige Expansion kommt. Auf der anderen Seite, gerade weil es ein Geschäftsmodell ist, was man sich am Anfang vielleicht auch zu leicht vorstellt, könnte ich mir vorstellen, ne? dass dann die einen oder anderen halt ehrlich und offen sagen, hey, also irgendwie in meiner Vorstellung war das anders. Ich weiß, dass ihr das so und so und so beschrieben habt. Ich dachte, ich kriege das so hin, aber ich kriege es so jetzt nicht hin. Ich mag nicht. Hast du ein Gefühl von den 40 Partnern, die ihr 2024 gewonnen habt, oder auch von den 10 bis 20 Partnern aus dem ersten Halbjahr grob, wie viele dann wieder ausgestiegen sind und wie die Quote sich über die Zeit vermutlich verbessert hat?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass jetzt die Partner im letzten Jahr, die begonnen haben, davon sind einige gegangen. Also es bewegt sich jetzt, es sind jetzt nicht wahnsinnig viele. Es waren so 10 Partner, die dann wieder aufgehört haben. Da muss man allerdings dazu sagen, das sind unterschiedliche Austrittskriterien dann auch gewesen, Beweggründe gewesen. Viele persönliche Gründe auch. Diese Thematik haben wir dann eben, sind wir dann eben so angegangen, dass wir gesagt haben, wir nehmen diese Gründe, bauen die nochmal in unser Zweitgespräch ganz explizit ein und weisen darauf hin, dass Franchise-Partner auch auf Basis dieser Gründe bei uns auch aufgehört haben. Das ist auch ein Thema, wo wir transparent sind, wo wir sagen, es gab Partner, die aufgehört haben, ne? Aber wir haben jetzt Punkt XY hier umgestellt. Das heißt, von unserer Seite muss man sich da keine Sorgen machen. Und du solltest aber wissen als Kandidat, dass das ein wichtiges Kriterium ist und dich vielleicht auch nochmal selbst überprüfen, ob du das mitbringst.
Lieber Jakob, wir haben lange, lange gequatscht, aber du hast uns super wertvolle, klasse Einblicke gegeben. Als eine allerletzte Frage würde mich interessieren, wohin geht die Reise in 2025 für euch?
Ja, sehr gute Frage. Es ist so, dass wir natürlich das System weiter ausbauen wollen. Das ist ein wichtiger Punkt. Also wir sind noch lange nicht da, wo wir hinkommen möchten. Ich sag mal, ein grobes Ziel wäre so 80 Partner zu gewinnen oder das System, sag ich mal, auf 80 Partner zu skalieren. Und wir arbeiten aber auch an vielen anderen Projekten, die für ein Franchise-System potenziell interessant sein könnten. Das heißt, was wir ja aktuell nur anbieten, unser Kerngeschäft ist die 24-Stunden-Betreuung. Was wir aber auch zusätzlich in Zukunft anbieten werden, ist die stundenweise Betreuung. Da kann man, sag ich mal, diese Pflegereise, die jemand nimmt, also wenn man jetzt mal den Pflegegrad 1 bis Pflegegrad 5 sich anschaut, bei uns sind hauptsächlich die Pflegebedürftigen, die Pflegegrad 2 oder 3, manchmal sogar auch 4 haben mit der 24-Stunden-Betreuung. Aber alles, was vorher ansetzt, das decken wir quasi aktuell noch nicht ab, aber das können wir mit der stundenweise Betreuung abdecken. Ne? Zielgruppenerweiterung, das heißt zusätzliche Produkte anbieten, die Zielgruppenerweiterung, aber auch im finanziellen Aspekt. Wir sind jetzt schon eins der wenigen Unternehmen, die in dem Bereich der 24-Stunden-Betreuung direkt mit der Krankenkasse abrechnen können. Zunächst in einem Bundesland, wo wir das testen. Also noch nicht in ganz Deutschland, aber das wird auch was ausgerollt wird. Das heißt, es kommen viele verschiedene USPs auch für Martha insgesamt noch dazu und potenziell auch für Franchise-Partner, die interessant sein können. Ja, das wird neben der Skalierung des Systems halt auch ein wichtiger Bestandteil sein.
Wie viele Partner wollt ihr am 31.12. haben?
Ich glaube, die 80 wäre schon ein gutes Ziel, die zu erreichen. Ich hoffe, dass wir da drüber liegen.
Sehr cool. Wie viel habt ihr jetzt heute? Wir also Stand heute 20. März 2025.
Genau, wir haben jetzt 30 Franchise-Partner.
Ja, klasse, wow. Vielen lieben Dank für all die Einblicke. Ich drücke dir die Daumen, dass ihr auf die 80 dann dieses Jahr kommt und dass das ein ebenso gutes Jahr wird mit noch weniger Ausfällen als im vergangenen Jahr, dass ihr nicht dann ein Viertel der Partner wieder verliert, sondern durch dieses Einflechten in das Zweitgespräch, was mit Sicherheit ein sehr wertvolles Learning ist, dass dann einfach die Quote Stück für Stück immer besser wird. Und ich danke dir ganz herzlich für die Einblicke. Also ich habe ein paar sehr wichtige Punkte für mich mitgenommen. Erstens 8 Anwahlversuche plus 4 E-Mails in den ersten 2 Wochen. Fand ich super spannend. Kein Gespräch zu beenden, ohne nicht das nächste Gespräch schon terminiert zu haben. Commitment abzuklopfen. Den Evaluierungsbogen fand ich sehr, sehr spannend. Komplett digital. Die frühe Geheimhaltungserklärung fand ich sehr cool, da den Einblick von dir bekommen zu haben. Und ja, jetzt am Ende dann auch, wie ihr das Onboarding aufsetzt und da die Komponenten auch von außen nutzt. Also in Summe, lieber Jakob, vielen lieben Dank für den Einblick. Und wer mit dir in Kontakt treten möchte, findet dich auf der Website von Martha beziehungsweise auch auf LinkedIn, denke ich, ne?
Genau, also sowohl als auch. Ja, Steffen, dir auch nochmal vielen Dank. Ich fand es ein sehr, sehr gutes Gespräch und ja, ich hoffe, dass einige Informationen wertvoll sind für die Zuhörer und Zuhörerinnen, dass man hier auch was mitnehmen kann.
Super, dank dir. Dann euch da draußen, macht es gut, bis bald und ja, viel Spaß bei der Optimierung von eurem Rekrutierungsprozess. Vielleicht war ja die eine oder andere Rosine dabei. Mach's gut, du auch, Jakob, bis dann, ciao.
Danke, tschüss.
Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter und ganz besonders empfehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchise-Geber und Franchise-Manager, denn es ist natürlich noch lang nicht jeder in der Podcast-Welt angekommen. Und sehr gerne hinterlasst mir eine nette Bewertung auf iTunes. Das hilft mir, diesen kleinen Nischen-Podcast für die Franchise-Wirtschaft leichter auffindbar zu machen. Ich wünsche euch eine gute Zeit, teilt euer Glück, euer Wissen, euren Erfolg mit euren Franchise-Partnern. In diesem Sinne macht es gut, bis zur nächsten Episode. Ciao.